Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste. Ja, es wurde bereits in der Anmoderation gesagt, worum es heute gehen soll. Verbindende Gedanken zu einem trennenden Thema. Und es gibt viele trennende Themen, viele Lehrfragen, die seit 2000 Jahren in christlichen Gemeinden unterschiedlich gesehen werden. Ich habe gestern Abend das Thema Taufe angesprochen. Das ist zum Beispiel ein ganz kontroverses Thema. Wie viele Gemeinden haben sich bereits wegen diesem Thema gespalten oder die Frage der Entrückung, der Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde vor der Trübsal, in der Trübsal, am Ende der Trübsal. Das sind so typische Streitthemen unter Christen. Und ich glaube, wegen dieser Themen hätte sich noch nie eine Gemeinde spalten brauchen und Christen hätten sich nicht trennen brauchen. Deswegen und auch nicht wegen dieses Themas. Wir wollen ja an diesem Wochenende auch die Natur des Evangeliums besser kennenlernen. Darum habe ich gestern Abend über den Galaterbrief gesprochen und damit hoffentlich einen Grund gelegt. Aber heute, bei diesem Seminar, wo es um verbindende Gedanken zu trennenden Themen geht, da möchte ich exemplarisch an diesem Thema zeigen, wie Christen die Bibel manchmal unterschiedlich verstehen und wie man trotzdem in einer Gemeinde, in einem Vorstand eines Missionswerkes oder in irgendeiner Gruppierung, in der man mit anderen Christen ist, harmonisch miteinander den Weg gehen kann und sich nicht trennen muss wegen dieser unterschiedlichen Erkenntnisse. Nun, es ist kein Geheimnis, dass ich das Thema zum großen Teil aus diesem Buch schöpfe, das vor 2 Jahren etwa erschienen ist, warum ich weder Calvinist noch Arminianer bin. Und auch da hieß der Untertitel Verbindende Gedanken zu einem trennenden Thema. Das Buch ist so aufgebaut, zu Beginn gehe ich ein auf die Frage der Hermeneutik. Das ist die Lehre vom Verstehen eines Textes und die Gefahr des Systemdenkens. Dann behandle ich das theologische System des Arminianismus und das theologische System des Calvinismus. Ich gebe zu, dass ich dafür etwas mehr Raum genommen habe in meinem Buch, weil die meisten Gemeinden leiden nicht darunter, dass Arminianer in eine calvinistisch geprägte Gemeinde kommen, sondern in Deutschland ist es eher umgekehrt, dass ab und zu Calvinisten in arminianisch geprägte Gemeinden kommen und da gibt es eher Spannungen und darum habe ich hier dieses Thema schwerpunktmäßiger behandelt. Und dann gebe ich in meinem Buch ein Statement, warum ich weder ein Arminianer noch ein Calvinist bin, obwohl ich sie beide nicht ablehne, aber ich persönlich habe andere Überzeugungen und dann schließt das Buch mit dem Teil in Gnade miteinander umgehen, was wir ja dann heute Nachmittag auch ausführlich ansprechen wollen. Ich darf als Vorbemerkung sagen, mir ist sehr wichtig, Respekt trotz Erkenntnisunterschieden. Respekt vor dem anderen, auch vor der Überzeugung des anderen. Er hat sie ja auch gewonnen durch Studieren des Wortes, durch Lesen der Bibel, durch Hören von Predigten, durch Lesen von Büchern und wo immerher wir unsere Prägung bekommen. Wir wollen Respekt haben, trotz Erkenntnisunterschieden. Der Untertitel meines Buches lautet daher Verbindende Gedanken zu einem trennenden Thema. Und die Debatte über Arminianismus versus Calvinismus hat in den vergangenen Jahrhunderten leider schon genug Familien und Gemeinden auseinandergerissen. Aus meiner Sicht völlig unnötig. Wegen dieser Themen hätten sich Christen nicht trennen brauchen. Ich komme aber nicht umhin, auch die Lehrpositionen eben auf beiden Seiten zu hinterfragen. Das wollen wir tun. Ich werde auch hier und da Ross und Reiter nennen, aber ich möchte es mit Respekt und möglichst ohne Polemik tun. Wir sprechen über Brüder und Schwestern. Und darum möchte ich hart in der Sache sein, jedoch verbindlich im Ton. Ich werde mich auch bemühen, überhaupt keine lebenden Personen zu nennen, mit einer kleinen Einschränkung. Einmal muss ich eine lebende Person nennen, aber ohne sie deswegen zu diskreditieren. Also ich möchte über die sprechen, die in der Kirchengeschichte die Weichen gestellt haben und nicht über diejenigen, die heute die eine oder die andere Seite vertreten. So, bis dahin meine Vorbemerkungen. Jetzt kommen wir zu dem Stichwort Hermeneutik zurück. Hermeneuein, das Wort kommt auch in der Bibel vor, im griechischen Text des Neuen Testaments. Hermeneutik, das Substantiv, das davon gebildet ist, ist die Lehre vom Verstehen eines Textes. Die Bibel ist ein Text. Und er ist zum Teil vor mehr als 3000 Jahren geschrieben. Und wenn wir die Bibel lesen, müssen wir versuchen, diesen Text zu verstehen. Das machen wir ganz automatisch natürlich. Und ich möchte euch gerne 5 Hilfen geben zum Verstehen des biblischen Textes. Wenn wir die Zeitung lesen oder den Spiegel oder irgendetwas, ja, dann müssen wir selber klarkommen damit und diesen Text verstehen. Aber es geht uns ja um die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift, das Wort Gottes, ist das inspirierte, vollkommene und fehlerfreie Wort Gottes. Damit, mit dieser Grundhaltung, lese ich die Bibel. Ich weiß, das ist nicht Menschenwort, das ist nicht Engelwort, das ist Gottes Wort. Gottes inspiriertes, fehlerfreies Wort. Dann hatten die Reformatoren den Grundsatz, und den finde ich sehr richtig und sehr gut, den möchte ich auch in unsere Zeit hineinnehmen. Die Heilige Schrift legt sich selber aus. Das heißt, wir vergleichen immer Schrift mit der Schrift und wir brauchen nicht zunächst irgendwelche theologischen Hilfsmittel. Die können sehr hilfreich sein, die können sehr nützlich sein und ich verwende sie jeden Tag. Ich habe sie heute Morgen schon verwendet, aber jahrhundertelang hatten Christen diese theologischen Hilfsmittel gar nicht und mussten trotzdem die Bibel verstehen und sie konnten sie verstehen, weil die Bibel eine Einheit ist und sich selbst auslegt. Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Jesus Christus ist drittens die Mitte der Heiligen Schrift. Daran scheitern viele Sekten. Die Zeugen Jehovas scheitern an diesem Punkt, der hier steht. Bei ihnen ist nicht Jesus Christus die Mitte der Schrift, sondern Jehova. Die Neuapostolischen, nicht Jesus Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift, sondern die neu eingesetzten Apostel, die es seit mehr als 150 Jahren oder wie lang die Gruppierung besteht, jetzt gibt. Oder die Siebenten-Tags-Adventisten, sie machen den Sabbat zur Mitte der Schrift, ja? Nein, Jesus Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Ganz wichtiger Grundsatz. Dann, viertens, ich sehe, dass einige ganz fleißig schreiben. Ihr dürft schreiben, kein Problem, aber ihr könnt diese Präsentationen später alle bekommen. Die werden mit auf dem Datenträger sein, aber ihr dürft schreiben. Ich schreibe immer, wenn ich irgendwo in einem Vortrag sitze. Wer schreibt, der bleibt, ja? Schreibt ruhig. Dann dattelt ihr nicht auf dem Handy rum in der Zeit, schreibt ruhig, ja. Viertens, in der Heiligen Schrift finden wir eine fortschreitende Offenbarung von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Fortschreitende Offenbarung. Manche sagen auch progressive Offenbarung, aber damit bin ich schon wieder nicht so glücklich. Bleiben wir bei dem Begriff fortschreitende Offenbarung. Schaut, Gott konnte doch nicht die ganze Bibel in das erste Kapitel reinpacken. Das ging doch nicht. Er hat doch seine Wahrheit schrittweise, sukzessive offenbart. Darf ich das an einem kleinen Beispiel deutlich machen? Die Lehre über Satan, die wir übrigens gerade in unserem neuen KFG-Heft aufgegriffen haben, das ist das 139. Heft, das die KFG herausgibt und noch nie hatten wir das Thema Satan. Und ihr seht, wir haben hier vorne eine Schlange abgebildet, symbolisch. Ich habe mehreren Schwestern das Bild vorher gezeigt. Ich dachte, oh, wenn Schwestern zurückschrecken, aber den Schwestern, denen ich das gezeigt habe, die schrecken gar nicht zurück. Die sagten, ja, das passt, das ist genau richtig, der Teufel ist die alte Schlange, ja. Und so haben wir das hier behandelt. Die Lehre über Satan hat Gott nicht gleich im ersten Kapitel der Schrift hineingepackt. Der Teufel kommt vor im Garten Eden als Schlange verlarvt, und dann finden wir noch im Buch Hiob einige Aussagen über Satan. Dann kommt es nochmal vor bei David, als er David reizte, das Volk zu zählen, und im Propheten Sacharja. Und das war es dann schon grob im Alten Testament. Ihr seht, sehr zurückhaltend die Lehre über Satan. Aber dann, als der Erlöser auf die Bühne der Welt trat, ja, als er erschien, dann wurde auch die Lehre über den Teufel weiter entfaltet im Neuen Testament, bis dahin, dass er uns als besiegter Feind gezeigt wird in der Offenbarung. Also fortschreitende Offenbarung. Und so ist es mit vielen Themen der Bibel. Sie haben ihren Ursprung im Alten Testament, da wird der Grund gelegt und dann wird es immer weiter entfaltet. Und zuletzt, der rote Faden, der sich durch die Bibel zieht, nach meiner Erkenntnis, ist die Heilsgeschichte. Das heißt, Gott offenbart die Geschichte seines Heils. Das, was er getan hat, um uns Menschen das Heil zu bringen, das nennen wir Heilsgeschichte. In der Zeitung lesen wir Weltgeschichte, wenn wir Nachrichten schauen, sehen wir Weltgeschichte. Aber die Bibel hat vor allen Dingen die Heilsgeschichte Gottes, die sie entfaltet. Hin und wieder auch ein bisschen Weltgeschichte. Wenn wir diese fünf hermeneutischen Grundsätze beherzigen, werden wir schon nicht so schief liegen mit unserer Schrifterkenntnis. Und ich sehe, ihr seid einverstanden, ich erkenne es an eurer Reaktion. Das sind ganz wichtige, fundamentale Grundsätze zum Verstehen der Bibel. Auch wenn wir vielleicht in einzelnen Punkten ein bisschen variieren im Verständnis. Nun komme ich zum zweiten Gedankengang und ich möchte euch zeigen, welche Gefahr im Systemdenken liegt. Systeme sind in diesem Zusammenhang theologische Denkmodelle. Und ihr sagt vielleicht, na, damit habe ich doch nichts zu tun, ich habe doch keine theologischen Denkmodelle, von denen ich herkomme. Naja, wir haben manchmal so eine Brille auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Optiker wart. Hier sind noch junge Leute, die noch sehr gute Augen haben. Aber wenn ihr mal beim Optiker seid und der will euch die Brillenstärke messen und so weiter, die Gläser, die ihr dann später braucht, dann kriegt ihr so verschiedene Gläser vor die Augen, ja, bis er eins gefunden hat, wo ihr optimal seht. Und wir haben manchmal so eine theologische Brille auf, durch die wir gucken, und wir merken das gar nicht. Die ist, irgendwie hat die sich gebildet. Wir haben sogenannte hermeneutische Vorverständnisse, und da können auch Systeme sogar sich gebildet haben. Und wer im System denkt, erstens, der studiert die Bibel mit der Brille dieses Systems und kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, dass man die Bibel auch anders verstehen könnte. Er hat sie immer so verstanden, so hat er es im Elternhaus, in der Gemeinde, in der er groß geworden ist, gelernt. Und diese Brille hat er auf, und anders kann man die Bibel gar nicht verstehen, denkt er. Aber andere Auslegungstraditionen haben eben andere Blickwinkel. Ihr könnt jetzt sagen, die haben eine andere Brille auf, aber ich will damit einfach nur sagen, man kann die Bibel unterschiedlich verstehen, und wir sollten nicht sofort kommen und sagen, oh, alle, die die Bibel anders verstehen als ich, die können ja nur schief liegen. Ja? Das wäre keine gute Haltung, keine weise biblische Haltung. Es gibt Vorverständnisse, man hat manchmal eine Brille auf und weiß es gar nicht. Zweitens, wer im System denkt, kennt manchmal auch Bibelstellen, die nicht ins System passen. Auf die stößt er beim Bibellesen oder hört sie in einer Predigt, liest sie in einem Buch. Und er versucht dann aber leider, sie mit ein bisschen Gewalt in sein System zu pressen. Und ich fürchte, das haben wir alle schon gemacht. Jeder von uns hat schon irgendwo eine Bibelstelle so ein bisschen reingebogen, damit es in seine Erkenntnis passte. Ich bin da unumwunden frei, und das zu bekennen, ich habe das mit Sicherheit schon gemacht. Und ihr vielleicht auch. Drittens, wer systemtreu denkt, der liest dann manchmal nur die Schriften dieser Systemväter, ja, die diese Lehre so aufgebracht haben und lange vertreten haben, und er verdächtigt jeden, der nicht zu den gleichen Ergebnissen kommt. Ja, das kenne ich. Ich bin auch in einem gewissen System groß geworden, im Pietismus, ja, nicht in der Brüderbewegung, im Pietismus bin ich groß geworden, und zunächst einmal habe ich gelernt, die Schrift so zu verstehen, wie man sie im Pietismus eben verstanden hat. Und das legst du nicht auf Knopfdruck ab. Das kann ein langer Weg sein, um da das Gute zu behalten. Aber einiges, was vielleicht doch nicht so mit der Schrift übereinstimmt, abzulegen. Wer versucht, biblisch zu denken, liest auch andere bibeltreue Auslegungen, Stichwort bibeltreue Auslegungen, und kalkuliert damit ein, dass auch die eigenen Väter irren können, und prüft alles anhand der Bibel. Diese Gedanken habe ich aus einem Aufsatz von Karl-Heinz von Heiden genommen. Das kann man da ein bisschen schwach sehen, weil es in weißer Schrift ist. Deswegen habe ich es nochmal extra gesagt. Karl-Heinz von Heiden, der ja in unseren Reihen auch bekannt ist, der hat da einen sehr interessanten Aufsatz drüber geschrieben. Der war irgendwo veröffentlicht, und mit seiner Erlaubnis habe ich diese Gedanken mit hier eingebaut. Ich wollte einfach nur bewusst machen, liebe Brüder und Schwestern, wir sind manchmal in einer gewissen Auslegungstradition groß geworden, das kann man auch ein System nennen, und wir sollten bereit sein, das mindestens zu hinterfragen, zu prüfen, was ist daran richtig, oder gibt es vielleicht sogar Gründe, das über Bord zu werfen und andere Auslegungen auch anzuerkennen. Das will ich damit sagen. Jetzt kommen wir zum ersten der beiden großen Systeme, die wir heute anschauen wollen, das theologische System des Arminianismus. Also Arminius, den werden wir gleich kennenlernen, war der Vater dieser Auslegungstradition oder dieses Systems, wenn wir es so nennen wollen. Aber zunächst darf ich einen ganz kurzen geschichtlichen Überblick geben. Die Reformation, die unser Gott durch seine große Güte in unserem Land hat starten lassen, aber auch in unserem Nachbarland, der Schweiz, in anderen Ländern, die teilte sich schon bald in zwei große Arme, nämlich den lutherischen Arm, der naturgemäß natürlich sehr stark in Deutschland vertreten war, und in Skandinavien, Nordeuropa, auch Russland ist mehr lutherisch geprägt. Nicht die orthodoxe Kirche natürlich, die evangelischen, die es heute in Russland gibt, die sind stark lutherisch geprägt. Während der reformierte oder calvinistische Arm eher in der Schweiz zu finden ist, in Holland ist ganz stark calvinistisch geprägt, Großbritannien, von Holland ging es weiter rüber nach Großbritannien und später von dort mit den Pilgervätern auch in die USA. Ihr seht, der eine Arm hat sich mehr nach Norden und Osten verbreitet, der andere mehr nach Westen und dann sogar ganz weit in den Westen bis in die USA. Und ich möchte an der Stelle mal betonen, dass Deutschland nie ein calvinistisches Land war. Es gab seit der Reformation immer einzelne Christen, die die Bibel calvinistisch verstanden haben. Es gab auch Gemeinden, die sich mehr so selbst verstanden hätten, ihre Identität in dieser Lehrrichtung gesehen hätten. Aber Deutschland war nie flächendeckend ein calvinistisches Land, was zum Beispiel in Holland ganz anders ist. Holland ist flächendeckend ein calvinistisches Land, auch England, Schottland, Wales, Irland viel stärker als Deutschland, calvinistisch geprägt, und in der USA findet man auch in weiten Bereichen des Evangelikalismus eben mehr die reformierte calvinistische Sicht. Das nur mal als kleiner Überblick. Jetzt kommen wir zu Arminius zurück. Da seht ihr ihn mal. Jakobus Arminius, er hieß eigentlich Hermannsson mit seinem holländischen Namen. Und der große Gegenspieler, das sind die beiden Systeme, die wir uns heute anschauen, war natürlich Johannes Calvin. Da seht ihr sie, wie man sie damals gemalt hat. Das sind keine Fotografien, es sind Porträts, gemalte Porträts. Jakobus Arminius. In Genf lebte und wirkte bekanntlich Johannes Calvin. 1509 bis 1564 hat er insgesamt gelebt. Und als Calvin gestorben war, führte Beser, Theodor Beser, dessen Arbeit in Genf fort. Und dorthin kam 1580 rum, in den 1580er Jahren, ein junger Holländer namens Jakobus Arminius. Ihr seht, er war 1560 geboren, da lebte Calvin gerade noch und lebte bis 1609, und er studierte unter Beser kalvinistische Theologie. Zunächst einmal war er voll überzeugt von dem, was Calvin und Beser dort in Genf lehrten. Und 1588, als er sein Studium beendet hatte, wurde er nach Amsterdam berufen zum Hauptprediger in der größten Kirche Amsterdams, wo auch das holländische Königspaar saß unter seinen Zuhörern. Dann begann er, bis dahin war er ganz in der kalvinistischen Lehrtradition, dann begann er, dieselbe zu hinterfragen. Was das ausgelöst hat, ist nicht ganz deutlich ersichtlich, aber er begann, die Lehre des Calvinismus zu hinterfragen. 1603 wurde Jakobus Arminius zum Professor der Theologie an der Universität Leiden berufen, auch in Holland. Und zu jener Zeit galt er als der größte Gelehrte seiner Generation. Es war ein wirklicher Gelehrter, ein unglaublich belesener Mann, auch mit sehr feinem Charakter. Das mussten sogar seine Gegner zugeben, dass er moralisch und ethisch tadellos gelebt hatte. Man konnte ihm keine Skandale nachweisen und so. Er war wirklich ein ganz gottesfürchtiger, gläubiger, bibeltreuer Mann. 1609 starb er. Und als er starb, waren seine Lehren, die er vertreten hatte, die ja inzwischen stark vom Calvinismus abwichen, überhaupt noch nie zusammengefasst worden zu einem Lehrbuch oder so. Und das machten dann nach seinem Tod 42 seiner Anhänger, die nannte man dann auch schon bald Arminianer, weil sie eben diese Sicht des Arminius vertreten haben. Und die verfassten eine sogenannte Remonstranz. Es tut mir leid, dass ich euch mit solchen seltsamen Begriffen plagen muss, aber so haben die sich eingebürgert, so werdet ihr die in Büchern lesen, und dann schadet es ja nichts, wenn man das auch kennengelernt hat. Das war einfach die Zusammenfassung der Lehren des Arminius, und sie taten das damals in 5 großen Punkten. Da darf ich eine kleine Anmerkung geben. Es ist fraglich, ob man die gesamte Lehre der Bibel in 5 Punkte zusammenfassen kann. Das ist doch eine sehr starke Vereinfachung, ja. Wenn man die gesamte Lehre der Bibel in 5 Punkte pressen will, das wird schon sehr holzschnittartig sein. Das möchte ich mal hinterfragen, ob das gut war, dass die das gemacht haben, sie in 5 Punkte zusammenzufassen. 1618 im November kam eine Synode in Dordrecht, Holland, zusammen. Das Ganze spielte sich ja jetzt in Holland ab. Arminius war Prediger in Amsterdam. Und da, weil Holland ja ein ganz calvinistisch geprägtes Land war, damals schon, kamen die calvinistischen Vertreter zusammen in Dordrecht und antworteten auf diese 5 Punkte des Arminius mit den sogenannten 5 Punkten des Calvinismus. Diese Synode dauerte ein halbes Jahr. Jetzt im Mai 2019 war ist gerade 400 Jahre her, dass die Synode von Dordrecht mit den 5 Punkten des Calvinismus geantwortet hat. Ich darf eine Zwischenbemerkung an der Stelle einfügen. Bei manchen Christen, heutigen Christen, gibt es leider nur diese beiden Alternativen. Entweder du bist ein Arminianer, du folgst den Lehren des Arminius, oder du bist ein Calvinist. Vor allem Amerikaner neigen zu dieser Vereinfachung. Ich habe viel mit Amerikanern zu tun gehabt, die letzten 40 Jahre meines Lebens, zuerst bei der Luftwaffe und dann später in einer anderen Kategorie. Ja. Ich habe viele amerikanische Missionare kennengelernt, die ich alle sehr schätze und dankbar bin, dass sie in unser Land gekommen sind. Aber ich habe bei einigen von ihnen genau diese Vereinfachung angetroffen. Entweder du bist ein Calvinist, und wenn du nicht ein hundertprozentiger Calvinist bist, wenn du nur ein bisschen abweichst, dann bist du sofort ein Arminianer. Wer nicht alle 5 Punkte des Calvinismus vertritt, ist ein Arminianer. Bei manchen, ja? Und das finde ich nicht gut. Man übersieht völlig, dass es auch Mittelpositionen gibt. Ich sage das gerne so: Wenn hier schwarz ist und da weiß, dann gibt es dazwischen Tausende von Graustufen. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, aber leider haben manche Christen auch ein ganz schreckliches Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt immer nur schwarz oder weiß und sie verstehen nicht, dass dazwischen viele Mittelpositionen liegen und eine solche Mittelposition vertrete ich zum Beispiel, aber viele andere, klügere, gelehrtere Köpfe als ich, vertreten auch eine Mittelposition. So, jetzt habt ihr schon gehört, es gibt 5 Punkte des Arminius, aber wir kennen sie ja noch nicht. Jetzt müssen wir sie natürlich erst einmal kennenlernen. Was haben die Nachfolger des Arminius 1610 zusammengefasst als Lehre des Arminius im Überblick? Ich stelle sie euch zunächst vor, anschließend werden wir sie genau Punkt für Punkt unter die Lupe nehmen. Erstens haben die Arminianer gesagt: Der Wille des Menschen ist trotz partieller, teilweiser Erbsünde grundsätzlich frei. Sie sagten, die Erbsünde hat den Menschen zwar schwer geschädigt und seinen Geist beeinträchtigt und so weiter, aber sein Wille, der sei immer noch frei, sagten die Arminianer. Der Mensch wäre zwar sündig, aber sein Wille neutral. Und somit könne sich der Mensch jederzeit völlig frei für oder gegen Gott entscheiden. Das ist die Lehre des Arminius. Ob das die Lehre der Bibel ist, müssen wir gleich prüfen. Zweitens, bedingte Erwählung. Gott habe die Menschen nach Vorkenntnis, weil er ja der allwissende Gott ist, nach Vorkenntnis auserwählt. Das heißt, er habe diejenigen erwählt, von denen er schon zuvor wusste, dass sie sich einmal bekehren würden. Das ist der zweite Punkt dieser 5 Punkte der Remonstranten, der Arminianer. Drittens, unbegrenzte Sühne. Nach Lehre des Arminius hat Christus für alle Menschen ihre Sünde bezahlt. Wirksam wird dies aber nur für diejenigen Menschen, die sich aus freien Stücken bekehren, die diese Erlösung Christi annehmen in einer persönlichen Heilsannahme. Aber Christus hat nach der Sicht von Arminius für alle Menschen mit seinem Blut bezahlt. Viertens, der Mensch kann die Gnade Gottes ablehnen. Er kann Gottes Gnadenangebot, wenn er es kennengelernt hat, ablehnen oder annehmen. Das ist alleine seine Entscheidung. Er hat einen mehr oder weniger freien Willen. Er kann sich dann frei entscheiden, sich zu bekehren oder nicht. Und fünftens, jeder Christ, der sich entschieden hat, das Heil in Christus anzunehmen, kann sich auch wieder entscheiden, dieses Heil fallen zu lassen und aufzugeben. Er kann wieder vom Glauben abfallen. Das sind, grob gesagt, die 5 Punkte des Arminius. Und ihr habt jetzt schon beim Zuhören vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt gedacht, oh, damit könnte ich mich anfreunden, aber damit nicht. Ihr seht, das haben Menschen geschrieben, das ist ihr Verständnis, so haben sie die Bibel, den biblischen Text verstanden. Und da ist sicher Richtiges dabei, aber vielleicht auch Falsches. Das müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Jetzt haben wir die 5 Punkte im Überblick gesehen, jetzt gehen wir sie nacheinander durch. Erstens, der Wille des Menschen ist trotz partieller Erbsünde, teilweiser Erbsünde, grundsätzlich frei. Der Mensch, sagt Arminius, ist zwar sündig, aber sein Wille neutral. Somit kann sich der Mensch jederzeit völlig frei für oder Gott entscheiden. Er steht wie Herkules am Scheideweg und meinetwegen hat er das Evangelium gehört und er kann jetzt sagen, ja, das will ich annehmen, oder er kann sagen, nein, das will ich nicht annehmen. Es liegt ganz am Menschen. Er ist völlig frei zu entscheiden. Und wir müssen fragen, ist das wirklich so? Ist das die Lehre der Heiligen Schrift? Ist der Wille frei oder unfrei? Darüber wurden dicke Bücher geschrieben. Auch Martin Luther hat ein Buch geschrieben vom unfreien Willen, De Servo Arbitrio. Und viele andere haben darüber nachgedacht. Und Erasmus hat sich dazu geäußert, Erasmus von Rotterdam. Ist der Wille frei oder unfrei? Hier denken die Amerikaner aus meiner Sicht zu humanistisch. Ich spreche nicht von einem freien Willen, das tue ich nicht, das ist nicht korrekt in meinen Augen, sondern ich spreche von einem befreiten Willen. Unser Wille ist selbstverständlich auch gefallen, nicht nur unser Geist und unsere Seele, sondern auch unser Wille ist durch den Sündenfall korrumpiert worden und ist nicht mehr frei und deswegen muss er befreit werden. Wir sitzen förmlich in einem Gefängnis und dann, wenn wir das Evangelium hören und der Geist Gottes an unserem Herzen wirkt, wenn er uns überführt, dann geht sozusagen im Bild gesprochen die Gefängnistüre auf. Aber sie ist nicht immer offen. Wir sind gefangen, wir sind als Sünder tot in unseren Sünden und Übertretungen und gefangen. Und Gott muss uns die Türe öffnen und das geschieht unter dem Wirken des Geistes Gottes, wo sein Wort gepredigt wird oder wo man es liest, wo man es aufnimmt. Dann geht die Türe auf und dann ist die Gelegenheit da, dass der Mensch rausgehen kann aus seinem Gefängnis. Dann ist die Türe offen, aber nicht grundsätzlich, sondern dann, wenn Gott wirkt und mir die Türe öffnet, dann wird mein Wille befreit, dann kann ich mich in einer letzten Selbstentscheidung, in einer letzten freien Entscheidung für das Heil entscheiden oder dagegen. Ich muss dem Menschen eine letzte Freiheit zugestehen. Wenn er die nicht hat, dann wäre ja alles programmiert, das werden wir gleich noch ausführlich kennenlernen, dann müsse er ja da einfach das machen, was Gott bestimmt hat und dann ist er sozusagen eine Marionette oder ein Roboter. Aber das wollen wir noch genauer anschauen. Jetzt bleiben wir erstmal hier stehen. Ihr müsst das nicht einfach so aufnehmen, weil ich das sage. Ich erkläre euch mein Verständnis und ihr müsst es prüfen an den Aussagen der Schrift. Aber ich will hier einfach nur betonen, ich glaube nicht, dass der Wille des Menschen grundsätzlich frei ist. Er ist auch gefallen, aber Gott befreit sozusagen meinen Willen und versetzt mich in die Lage, eine verantwortliche Entscheidung für oder gegen ihn zu treffen. Aber ohne Gott kann sich niemals ein Mensch bekehren. Niemals. Es ist immer Gott, der zuerst die Heilstatsachen geschaffen hat und dann an uns wirkt. Kommen wir zum zweiten Punkt, die bedingte Erwählung. Gott hat die Menschen nach Vorkenntnis auserwählt, sagt Arminius. Das heißt, er hat diejenigen erwählt, von denen er wusste, dass sie sich bekehren würden. Nun, da müssen wir wieder fragen, ist das wirklich so? Ich persönlich glaube, dass die Bibel von der Vorkenntnis Gottes spricht, Das dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Und ich würde den Arminianern jetzt einmal insofern recht geben, es gibt in der Bibel aus meiner Sicht keine Erwählung zum Heil. Das ist natürlich eine starke Aussage, die ich jetzt treffe, sondern ich glaube, dass die Gläubigen immer zu bestimmten Segnungen erwählt sind. Zu einem ganzen Paket von Segnungen hat Gott die Gläubigen erwählt. Bitte nehmt diese Aussage erstmal so hin. Ich kann nicht alles auf einmal sagen, so wie Gott nicht alles in das erste Kapitel der Bibel hineinpacken konnte. Wir werden da ausführlich drauf kommen im Laufe des Tages. Außerdem spricht die Schrift von der Vorkenntnis Gottes in Römer 8, Vers 29 und in 1. Petrus 1, Vers 2. Diese beiden Stellen möchte ich gerne mit euch lesen, mit euch aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt euch mit einer Bibel bewaffnet und wir können die eine oder andere Stelle lesen. Römer 8, lass uns ab Vers 28 lesen. Der Satz wird ja oft zitiert, manchmal auch zu leichtfertig zitiert. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Achtung, denn die er vorher erkannt hat, hier ist die Rede von der Vorkenntnis Gottes, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, prädestiniert. Wozu? Zum Heil? Nein, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden. Dazu hat Gott alle Gläubigen vorher bestimmt. Alle Gläubigen sollen einmal in das Bild Jesu Christi umgestaltet werden. Das ist Gottes Ziel. Gott ist kein Minimalist. Der will nicht nur Menschen retten und in den Himmel bringen, gerade so mit Ach und Krach. Der möchte jeden Gläubigen, auch jeden von uns, in das Bild Jesu Christi umgestalten. Das steht hier. Und hier ist von der Vorkenntnis Gottes die Rede. In vielen Lexika wird dieses Wort, was hier steht, von der Vorkenntnis, leider auch mit Vorherbestimmen wiedergegeben, als würde hier schon der Gedanke einer Vorherbestimmung drin sein. Das stimmt aber nicht. Vorkenntnis heißt einfach Vorkenntnis. Gott ist der allwissende Gott und natürlich weiß er Dinge vorher, bevor ich sie tue. Er ist ja, sonst wäre er ja nicht Gott. Lass uns noch 1. Petrus 1, Vers 2 lesen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2. Muss ich den erst finden, da ist er. 1. Petrus, wir lesen Vers 1 noch mit. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, das hatten wir gestern Abend auf der Folie beim Galaterbrief, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind, Achtung, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Da ist die Aussage, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Darauf bezieht sich Arminius und sagt, ja, wenn die Bibel von einer Auserwählung spricht, dann aber nach Vorkenntnis Gottes. Nicht einfach willkürlich, dass Gott diejenigen erwählt hätte, die er einfach wollte und die anderen, die er nicht wollte, die hat er übergangen. Er hat eine gewisse Vorkenntnis gehabt. Arminius sagt, er hat vorhergesehen, wer sich einmal bekehren würde und diejenigen hat er schon vor Grundlegung der Welt erwählt. Okay, ich weiß nicht, ob wir ihm so weit folgen müssen, aber die Bibel spricht von einer Vorkenntnis. Es ist nicht eine souveräne Erwählung, dass Gott einfach gesagt hat, den will ich und den und die, aber die will ich nicht. So verstand Arminius die Erwählung nicht. Er verband sie mit dem Begriff Vorkenntnis Und wir haben eben die beiden Stellen gelesen, bei Paulus und bei Petrus, wo wir das finden. Drittens, unbegrenzte Sühne. Christus hat für die Sünden aller Menschen bezahlt, lehrte Arminius. Wirksam würde dies aber nur für diejenigen Menschen, die sich aus freien Stücken bekehren, die das vollbrachte Heil in Christus für sich persönlich annehmen. Ist das wirklich so? Ich persönlich glaube, dass das absolut stimmt. Absolut. Das Blut Jesu reicht für alle Menschen aus, aber wirksam wird es nur für die, die umkehren und glauben. Eine Allversöhnung ist damit ausgeschlossen. Das heißt, dadurch, dass Christus für alle Menschen sein Blut gegeben hat, sind nicht automatisch alle gerettet und werden nicht am Ende alle im Himmel sein und sogar noch der Teufel. Nein, sondern wirksam wird es nur für diejenigen, die das Heil persönlich ergreifen in Umkehr und Glaube. Jetzt sind darüber dicke Bücher geschrieben worden und ich habe einige gelesen, die sich ganz stark mit diesem Punkt beschäftigen, mit der begrenzten Sühne oder der unbegrenzten Sühne. Und ich darf euch hier einfach mal im Überblick zeigen, ohne das jetzt Schritt für Schritt zu entfalten. Die Bibel lehrt, dass Christus für jeden Einzelnen, für ein Individuum gestorben ist. Diese Schriftstelle habe ich gestern Abend zitiert, Galater 2, Vers 20. Da sagt Paulus, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Wisst ihr, dass ich Menschen vor mir hatte, die konnten glauben, dass der Jesus für die ganze Welt gestorben ist, aber sie konnten es nicht fassen, dass er auch für sie persönlich gestorben ist. Damit hatten sie Mühe. Und hier bricht die Bibel das mal bis auf das Individuum runter und Paulus sagt, der für mich gestorben ist, der mich geliebt hat. Und das darf jeder Gläubige, auch jeder von uns wissen. Er ist für mich gestorben. Dann sagt die Schrift in Römer 5, Vers 6, er ist für die Gottlosen gestorben. In Johannes 11, Vers 50, für Israel gestorben. In Epheser 5, 25, für die Gemeinde gestorben. Und das ist eine Stelle, da machen manche einen Fehler und sagen, hier steht doch, der die Gemeinde erlöst hat. Ja, aber nicht nur. Er hat natürlich auch die Gemeinde erkauft. Hier in Epheser 5 ist der Fokus mehr auf der Gemeinde. Aber hier sehen wir in Johannes 11, er hat auch für Israel bezahlt. In Jesaja 53, schon im Alten Testament. Für alle Menschen ist er gekommen, der leidende Gottesknecht. In 1. Timotheus 2, Vers 6, dass er für die ganze Menschheit das Heil gebracht hat. Für jeden Menschen, betont auch Titus 2, Vers 11, Hebräer 2, Vers 9. Dann der bekannteste Vers der Bibel überhaupt ist Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und was machen da manche Ausleger für eine theologische Akrobatik, um uns dann wissen zu lassen, dass hier die Welt doch nicht die Welt meint, sondern nur die Welt der Erwählten. Nein, hier steht für die Welt, damit alle, die an ihn glauben, für die wird es wirksam. Aber Christus gab sein Leben für die Welt und das betont Johannes auch nochmal in seinem ersten Brief zur Versöhnung der ganzen Welt. Und ich persönlich freue mich darüber, dass ich jedem Menschen sagen kann, Gott liebt dich, der Herr Jesus ist für dich gestorben. Ich habe einen Freund, der war in einer Bibelschule, ich werde mich hüten zu sagen, an welcher, und dann hat er mit einem Bibelschullehrer einen Einsatz gemacht und sie fuhren irgendwo und er drehte das Fenster runter und sagte zu einem, Gott liebt dich, hier, nimm diesen Flyer, ja, Gott liebt dich. Und nachher bekam er einen Rüffel von seinem Lehrer. Woher willst du wissen, dass Gott diesen Menschen liebt? Da ist er zusammengezuckt, ja. Gott liebt alle Menschen. Ich kann das mit Überzeugung jedem sagen. Ob er einen Nadelstreifenanzug trägt und Silberkrawatte oder wie mit grün-violett gefärbten Haaren am Bahnhof von Sindelfingen sitzt, ja, das spielt keine Rolle. Ich kann jedem Menschen sagen, Gott liebt dich und Christus hat sein Leben auch für dich gegeben. Du kannst gerettet werden. Das wäre für mich fatal, wenn diese Lehre so nicht stimmen würde. Aber ich finde sie hier in der Schrift bestätigt. Viertens, der Mensch kann die Gnade Gottes ablehnen nach Arminius. Wir haben jetzt die Lehren des Arminius auf dem Prüfstand. Der Mensch kann das Gnadengebot Gottes ablehnen oder annehmen. Es sei allein seine Entscheidung. Ich habe das eben schon ein bisschen relativiert. So einfach ist das nicht. Ja? Wir sind nicht Herkules am Scheideweg. Wir müssen fragen, ist das wirklich so? In diesem Sinne, dass der Mensch letztlich die Gnade Gottes annehmen muss und annehmen kann, da glaube ich, das stimmt. Gott zwingt niemanden zum Glauben. Man kann die Gnade ablehnen. Sie wird einem nicht aufoktroyiert. Gott ruft, Gott lockt, Gott zieht sogar mit Seilen der Liebe. Aber er gibt dem Menschen eine letzte Freiheit abzulehnen. Das glaube ich. Warum? Weil Gott keine Roboter oder Marionetten will. Er hat uns nicht vorprogrammiert wie ein Hampelmännchen, wo man am Bändchen zieht und dann werfen wir Arme und Beine in die Luft. So ist das nicht. Gott hat uns Menschen als freie Geschöpfe geschaffen. Wir sind im Bild Gottes geschaffen, als Gegenüber. Und Gott möchte von uns kleinen Wesen geliebt werden. Wer möchte gerne von jemand geliebt werden, der gar nicht wirklich aus freien Stücken liebt, sondern weil er dazu verdonnert wurde? Befriedigt das irgendjemanden, wenn man geliebt wird von jemandem, der einen lieben muss, der gezwungen wird zu lieben? Das kann nicht sein. Gott ist Liebe, sagt die Bibel, und Liebe von ihrem Wesen her zwingt nicht. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe, das ist sein Wesen, und Liebe zwingt nicht. Das ist übrigens der Grund, warum bis zum heutigen Tage auf jedem Standesamt der Welt gefragt wird, willst du so und so den heiraten? Stellt euch vor, sie würde antworten, nein, ich will gar nicht, er zwingt mich. Kein Standesbeamter auf der Welt und keine Standesbeamtin würde die beiden zu einem Ehepaar erklären. Ist doch klar, ja? Es geht nicht, es funktioniert nicht. Liebe gibt immer frei zum Nein sagen. Diese Gedanken werden einige, die morgen da sind, in der Predigt noch einmal hören, aber es sind ja nicht alle morgen da und ihr verzeiht mir das, dass ich das hier an der Stelle auch einfüge. Da war ein König, der verliebte sich doch tatsächlich in eine Bettlerin. Ja, wo die Liebe manchmal hinfällt, ja. Er verliebte sich in eine Bettlerin, die war ja auch nicht gerade hässlich. Und dann dachte er sich, nun, ich bin der König. Er hätte die Macht gehabt, mit seiner großen Kutsche, mit 6 Pferden vorgespannt, vorzufahren vor die Hütte der Bettlerin. Er hätte mit seinem Zepter an die Hütte schlagen können und sagen können, mitkommen, ich bin der König, du gehörst mir. Er hätte das machen können, er hatte die Macht. Das wäre in seinen Möglichkeiten gewesen. Aber er hat gewusst, so funktioniert das doch nicht. Er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Er hat sich als Bettler verkleidet, ist auf ihre Ebene runtergestiegen, ist ihr auf Augenhöhe begegnet, hat um ihre Liebe geworben und als sie seine Liebe aus freien Stücken erwiderte, dann hat er sich geoutet und hat gesagt, ach übrigens, ich bin der König und du wirst bald die neue Königin sein. So war das kein Problem. Leuchtet uns das ein? Was hat unser Gott anders gemacht? Was hat er anders gemacht? Er hätte an diese Erde schlagen können mit Eisenbahnschienen und wir wären alle erstarrt und er hätte uns programmieren können und wir hätten alle an ihn glauben müssen. Das hätte er tun können. Es war in seiner Macht. Aber das wollte er nicht. Das hätte sein Herz nicht befriedigt. Gott zwingt keinen Menschen zum Glauben. Es wäre gegen sein Wesen. Gott ist Liebe und Liebe zwingt nicht. Liebe gibt frei zum Nein sagen. Das Risiko ist Gott eingegangen. Darum sieht diese Welt so aus, wie sie aussieht. Und Millionen Menschen lassen den lieben Gott einen guten Mann sein, leben ohne ihn, leben gegen ihn, sind Atheisten, Agnostiker, spotten über ihn. Das kann sich Gott alles leisten. Er zwingt keine Menschen zum Glauben. Es wäre gegen sein Wesen. Jetzt denken vielleicht manche unter uns, ihr müsst wissen, ich kann Gedanken lesen. Manchmal, die denken, Moment mal, schmälert das nicht irgendwie die Souveränität Gottes? Er ist doch der große, allmächtige, sagen wir von mir aus auch souveräne Gott, obwohl dieser Begriff souverän so in der Bibel nicht vorkommt. Das ist in meinen Augen schon eine kleine Verschiebung, wenn immer von der Souveränität Gottes gesprochen wird. Eigentlich sollten wir biblisch von der Allmacht Gottes sprechen. Das ist nicht exakt dasselbe wie Souveränität. Ich möchte antworten, mitnichten schmälert das die Souveränität Gottes. Im Gegenteil, das erhebt sie sogar. Gott ist so souverän, dass er es sich leisten kann, dem kleinen Menschen, uns kleinen Menschen, Freiheit zu geben. In dem Rahmen, den Gott gesetzt hat, gibt er uns diese Freiheit. Das Risiko geht er ein, dass Menschen ihn ablehnen, obwohl er sie liebt, obwohl er ihnen seine Liebe kundtut. Aber er lässt sie, er zwingt sie nicht zum Glauben. Und so können Menschen 100 Jahre ohne Gott leben und noch länger, aber er wird sie nicht zwingen. Gott wollte keine Marionetten, er wollte Geschöpfe, die seine große Liebe in freier Selbstentscheidung ablehnen oder auch erwidern können. Das ist meine Überzeugung, so verstehe ich die Bibel. Und wenn wir fragen, warum, sein großes, liebendes Herz ist der Grund, Gott liebt, weil er Liebe ist, er liebt uns, weil er uns liebt, Punkt. Nicht, weil wir so liebenswert wären, wir sind nicht liebenswert in Gottes Augen. Er könnte ausspucken vor uns und vor unserem Schatten, aber er liebt uns. Und weil er Liebe ist, liebt er uns und möchte uns verändern in das Bild Jesu Christi. Ich habe hier eine Folie eingefügt, die euch vielleicht auf den ersten Blick ein wenig verwirrt, aber nur auf den ersten Blick, wenn wir genauer hinschauen, ist das gut zu erkennen. In der Mitte finden wir den dreieinen Gott dargestellt, so wie die Bibel ihn offenbart, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Wir sprechen von Dreieinigkeit oder Dreieinheit, auch wenn der Begriff so in der Bibel nicht vorkommt, aber man muss es ja irgendwie benennen. Und die Wesenszüge Gottes sind hier in diesen dreieckigen oder balkenartigen Formen dargestellt. Gott ist Geist, er ist nicht Materie, wir bestehen auch aus Materie, Gott nicht, er ist Geist und darum kann er überall sein. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, ja, unendlich. Das alles sind die Wesenszüge und Eigenschaften, die daraus springen, dass er Geist ist. Dann ist Gott Licht und daraus kommen wieder seine Eigenschaften, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Treue, seine Unwandelbarkeit. Das alles hängt damit zusammen, dass er Licht ist und für uns Menschen die schönste und wichtigste Eigenschaft Gottes ist, er ist Liebe. Da haben wir die Aussage 1. Johannes 4, 16. Und weil er Liebe ist, Liebe will sich immer mitteilen. Liebe braucht immer ein Objekt der Liebe. Liebe will sich verschenken. Liebe will jemanden lieben. Liebe ist mit sich selbst nicht allein zufrieden. Und daraus entspringt seine Diesseitigkeit, seine Selbstmitteilung, seine Offenbarung, seine Güte, Freundlichkeit, Geduld, Barmherzigkeit, Gnade. Das kommt alles daraus, dass Gott Liebe ist. Diese Skizze habe ich anfertigen lassen nach Unterlagen von Professor George Peters. Das war ein Missionswissenschaftler, der früher in Liebenzell gelehrt hat und auch in Monbachtal die Fortbildung für Missionare begonnen hat, die heute in Korntal ihre Fortsetzung findet. George Peters war der Pionier dieser Arbeit. Wir haben noch einen fünften Punkt und dann machen wir Pause. Die Lehre des Arminius auf dem Prüfstand: Jeder Christ kann wieder vom Glauben abfallen, hat Arminius gelehrt. Weil bei ihm ganz stark der Wille betont war, versteht ihr das, liebe Brüder und Schwestern? Der Wille war allein entscheidend dafür, dass sich der Mensch bekehrt hat. Er konnte sich aus freiem Willen bekehren und dann kann er sich ja auch wieder entkehren. Ja? Dann kann er sich ja wieder von Gott wegwenden. Jeder Christ kann wieder vom Glauben abfallen. Dort, wo der Wille ganz stark betont wird, dort ist auch meistens diese Lehre mit im Gepäck, dass Christen glauben, dass sie auch wieder abfallen können. Ist das wirklich so, müssen wir von der Schrift her fragen. Manche Christen sehen das so, andere nicht. Und ich muss euch ehrlich bekennen, ich bin in dieser Auslegungstradition groß geworden und die ersten 10 Jahre meines Glaubenslebens war ich sehr überzeugt davon, dass jeder Christ auch wieder vom Glauben abfallen kann. Wenn dir das so beigebracht wird mit der Muttermilch, das legst du nicht so schnell ab, das hat lange gedauert, viele, viele Jahre gedauert, bis ich erstmal die andere Seite überhaupt verstehen konnte, bis ich erstmal nur den Gedanken denken konnte, die können vielleicht auch recht haben, bis ich dann selbst überzeugt wurde von der Unverlierbarkeit des Heils. Das hat insgesamt auch etwa 10 Jahre gedauert. Das machst du nicht auf Knopfdruck, wenn du einmal so geprägt worden bist, ja, da brauchst du viele, viele gute biblische Argumente und Gespräche und Nachdenken und so weiter. Manche Christen sehen das so, ich habe es auch lange geglaubt und gelehrt, dass jeder Christ wieder verloren gehen kann. So sehe ich das heute nicht mehr. Wer meint, er habe sein Heil durch seinen eigenen Willen erreicht, der glaubt, er könne es auch durch seinen eigenen Willen wieder verlieren. Weil eben der Wille des Menschen zu stark betont wird, eine Rolle einnimmt, die ihm gar nicht zusteht. Schaut, im Johannesevangelium finden wir Aussagen, die wir alle kennen, die oft in der Weihnachtszeit gelesen werden, aber sie stehen immer in der Bibel, ja. So viele ihn aber aufnahmen, ihn, Jesus, der als Retter gekommen ist, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, Achtung, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Da wird ausdrücklich negiert, da wird abgelehnt, dass es einfach nur am Willen des Menschen liegt. Ja? Der Wille des Menschen alleine ist zu wenig, um einem Menschen das Heil zu bringen. Und es gäbe noch viele andere Aussagen, die hier entgegenstehen, Aussagen, positive Aussagen der Schrift, wo uns versichert wird, dass wir aus der Hand Jesu nicht durch nichts und niemand herausgerissen werden können. Darf ich mal an der Stelle wieder überblicksmäßig zeigen, dass diese Lehre von der Verlierbarkeit des Heils zuerst von einem Mann vertreten wurde, der hieß Pelagius, das war ein englischer Mönch, der hatte diese Lehre ganz stark, der sagte, der lehnte sogar den Sündenfall weitgehend ab und sagte, jeder Mensch hat so viel Gutes in sich, der kann sich einfach frei entscheiden, ob er an Gott glauben will oder nicht. Also das müssen wir ablehnen, die Lehre des Pelagius, aber er lehrte auch, dass jeder wieder verlieren gehen kann. Luther und Arminius glaubten, dass Menschen auch wieder verloren gehen können. Der Pietismus, also Zinzendorf, Spener, Franke, Terstegen, das sind alles bekannte Namen hier in Württemberg, Johann Albrecht Bengel, ja, das ist der Pietismus, das sind gläubige Menschen gewesen, die innerhalb der evangelischen Kirche geblieben sind, der hat auch die Lehre von der Verlierbarkeit des Heils. Ich behaupte nicht jeder Einzelne, der in dieser Tradition aufgewachsen ist, aber insgesamt die Tradition schon. John Wesley war ein ganz überzeugter Anhänger der Verlierbarkeit des Heils. Und viele Gemeinden auf dem europäischen Festland und fast alle russlanddeutschen Gemeinden, die eben mehr in dieser Tradition aufgewachsen sind, fast alle haben diese Lehre von der Verlierbarkeit des Heils. Ich komme in viele russlanddeutsche Gemeinden. Es gibt inzwischen auch erste russlanddeutsche Gemeinden, die sich aus diesem Hintergrund, aus dieser Auslegungstradition freigeschwommen haben als Gemeinden. Das braucht eine Zeit lang. Und die inzwischen als Gemeinde die Unverlierbarkeit des Heils vertreten. Da haben wir das Gegenstück dazu. Augustin war einer der ersten, der von Unverlierbarkeit des Heils gesprochen hat. Da kann man Aussagen bei ihm finden. Calvin lehrte das ganz stark. Er sagte, die Menschen, die Gott erwählt hat, für die Christus gestorben ist, die werden natürlich nie mehr verloren gehen. Die Puritaner in England, Schottland, Wales, Irland, ja, Spurgeon nannte sich den letzten Puritaner. Nicht Mohaikaner, das waren andere, ja, aber er nannte sich den letzten Puritaner. Die Puritaner glaubten an Unverlierbarkeit des Heils. Whitfield als ja, Zeitgenosse und lehrmäßiger Kontrahent Wesleys. Aber ihr wisst, was Whitfield gemacht hat. Er ist gestorben und hat Wesley bestimmt, bei seiner Beerdigung zu predigen. Es war sein theologischer Gegner. Das ist Größe, kann ich euch sagen, da kann ich meinen Hut nur bis zum Boden ziehen. Er hat Wesley gebeten, auf seiner Beerdigung zu sprechen und er hat das gemacht. Und viele Gemeinden weltweit, besonders in englischsprachigen Ländern, also England, Amerika, sind viele Gemeinden davon überzeugt. Ihr seht, so bilden sich Traditionen und die kann man sogar geografisch gesehen kann man sie verfolgen, wie ich es hier versucht habe, in dieser Gegenüberstellung darzustellen. Dann haben wir hier noch eine Skizze, ein paar Minuten drüber, aber wir bleiben insgesamt im Rahmen. Hier unten haben wir die Kirchenväter und da ist dieser Pelagius, der ist hier nach rechts ausgeschert, wenn ich das mal so sagen darf. Und hier links haben wir Augustin. Der ist nicht ganz unumstritten, weil er zum einen ganz stark die platonische, die neoplatonische Philosophie reingenommen hat in seine Lehren und weil er aus einer Sekte kam, die Mani gegründet hatte, die nennt man Manichäismus. Da komme ich später nochmal kurz drauf. Und dann hier, das ist für uns wichtiger, hier haben wir die Reformation, die allgemein üblich bei 1517 datiert wird, als Luther die Thesen angeschlagen hat in Wittenberg. Und ihr seht, Zwingli, Calvin und Luther waren sich einig in ihrem Erwählungsverständnis. Das waren nicht alles drei Calvinisten, ja, aber im Erwählungsverständnis dachten sie alle drei so wie Calvin. Einer der Reformatoren scherte da aus, das war Melanchthon. Und wenn ihr wisst, dass Luther sagte über seinen engsten Mitarbeiter Melanchthon, er habe mehr für die Ausbreitung der Reformation in Deutschland getan als Luther selbst, hat Luther über ihn gesagt. Er war ein sehr wichtiger Mann, aber er folgte hier nicht den dreien, er scherte da aus. Und ihr seht, hier haben wir den Arminius, der war ja zuerst in Genf und studierte dort ganz stark calvinistische Theologie, scherte dann rüber und vertrat seine Lehren, die wir jetzt gerade angeschaut haben. Und John Wesley war ein ganz starker Vertreter der Lehren von Arminius, deswegen habe ich ihn da oben noch erwähnt. Nur mal so eine Skizze, sowas habe ich in der ganzen Literatur bisher nicht gefunden. Das habe ich mal so zusammengestellt. Ich muss also den Kopf dafür hinhalten, wenn da irgendetwas nicht stimmen sollte. Noch ein paar letzte Gedanken vor der Pause. Wir haben jetzt einige Schwachpunkte gesehen bei Arminius. Zumindest ich habe sie gesehen, habe sie euch so dargestellt in der zur Verfügung stehenden Zeit. Natürlich könnte man noch viel mehr die Punkte abklopfen. Aber es gibt noch ein paar Schwächen der arminianischen Sicht. Und zwar will ich das nicht verschweigen. Die Allwissenheit Gottes wird von manchen Arminianern angezweifelt. Die gehen so weit und sagen, nee, allwissend kann Gott gar nicht sein. Und hier habe ich eine Aussage von einem dieser Vertreter, Pinnock heißt er. Schaut mal, was er sagt. Natürlich preist die Bibel Gott als jemanden, der detailliertes Vorherwissen besitzt, von dem, was geschehen wird und was er selbst tun wird. Aber sie lehrt kein grenzenloses Vorherwissen, weil die Zukunft ja Dinge beinhaltet, die jetzt noch gar nicht entschieden sind und Gottes Reaktionen darauf stehen jetzt auch noch nicht fest. Ja, versteht ihr den Gedanken von Pinnock? Wir wollen das nur verstehen. Er sagt, in der Zukunft, da ist nicht alles genau festgelegt, wie im Fatalismus gelehrt wird. Da ist alles schon bis auf den kleinsten Gedanken festgelegt. Da hat dann dieser Gott, an den geglaubt wird, schon festgelegt, ob ich heute ein blaues Hemd anziehe oder ein weißes oder ein andersfarbiges Hemd. Ja, nein, so ist es ja nicht in der Bibel. Die Bibel lehrt ja keinen Fatalismus in diesem Sinne, sondern Gott sieht die Zukunft voraus, aber in einem gewissen Rahmen sind noch Entscheidungen offen und auch wie Gott darauf reagiert. Ein gewisses Verständnis kann ich für diese Aussage von Pinnock gewinnen und trotzdem würde ich nicht so weit gehen, die Allwissenheit Gottes anzuzweifeln. Gott weiß eben alles im Voraus, weil er nicht so denkt wie wir in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, weil für ihn das alles eins ist, das ist schwer zu verstehen, da kommen wir ins Philosophische hinein. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, dass von manchen Arminianern die Allwissenheit Gottes ein bisschen angekratzt oder angezweifelt wird. Und ich will das mal unter den Schwächen verbuchen. Zweitens, Arminianer neigen oft zu pragmatischen Evangelisationsmethoden. Während sie zu Recht die freie Gnade betonen, fallen sie leider immer wieder auf der anderen Seite vom Pferd und verwenden in der Evangelisation Methoden, die weder biblisch noch geistlich sind. Der Sünder wird nicht nur zur Bekehrung eingeladen, was ich für absolut biblisch halte, sondern er wird teilweise mit psychologischen Mitteln manipuliert. Da gibt es ein kleines Büchlein, das habe ich hinten auch auf dem Tisch liegen, von Keith Green, dem amerikanischen Sänger und Autor, der schon mit 29 Jahren tödlich verunglückt ist. Und er hat mit 27 Jahren zwei Artikel geschrieben, die wir in diesem kleinen Büchlein zusammengefasst haben vor 10, 15 Jahren. Ich weiß nicht mehr, wann genau es erschien. Und ihr seht, da sind Puzzleteile dargestellt. Hier fehlt etwas und hier ist etwas hinzugefügt. Er spricht, das Büchlein heißt »Was ist falsch am Evangelium?« Antwort, gar nichts. Am Evangelium ist nichts falsch. Aber an der Art, wie wir es verkündigen, wie wir es präsentieren, da kann sehr viel falsch sein. Entweder wir lassen Dinge weg, das Kreuz, das Blut, die Buße, die Heiligkeit Gottes, das kann alles fehlen in der Verkündigung, oder wir fügen Dinge hinzu. Hand heben. Wer sich jetzt entscheiden will, der soll die Hand heben. Der soll jetzt nach vorne kommen. Der soll hier niederknien. Der soll dieses Gebet nachbeten. Finden wir das in der Schrift? Nein, das ist hinzugefügt. Das machen manche Evangelisten, ja? Und es scheint auch irgendwie zu funktionieren. Ich gebe zu, ich habe es am Anfang meines Dienstes auch ein paar Mal gemacht, aber glücklicherweise schon bald gemerkt, dass das nicht in Ordnung ist. Das mache ich nicht mehr. Ich lade ein. Man kann auch in einen Nebenraum kommen, man kann nochmal über Dinge sprechen, aber das mache ich nicht. Nach vorne kommen, Hände hochheben lassen oder sonst irgendwas auf den Kopf stellen lassen, das mache ich nicht. Ja. Das ist arminianisch. Und noch ein letztes, manche arminianisch geprägte Christen oder Gemeinden tendieren leider auch zur Gesetzlichkeit. Damit sage ich nicht, dass das in anders geprägten Gemeinden nicht auftreten könnte. Aber scheinbar ist das doch hier eher eine Schwäche. Zu den Schwächen der arminianisch geprägten Gemeinden zählt ein gewisser Hang zur Gesetzlichkeit. Damit meine ich das zu der inspirierten Schrift zusätzliche Regeln aufgestellt werden, deren Befolgung dann obligatorisch ist. Und wenn man sie nicht befolgt, ist man ungehorsam und kann unter Umständen sogar Gemeindezucht erleiden. Ein Verstoß gegen diese Gesetze wird mit Ungehorsam gleichgesetzt, kann mit Gemeindezucht geahndet werden. Ich gebe euch mal so eine kleine Beispielsammlung der verbotenen Dinge in strengen Gemeinden, in die ich zum Teil komme. Kein Fernsehen, kein Kino, kein Gebrauch von Smartphones, kein privates Internet. Keine Videoaufnahmen, auch nicht von Laufen oder Sprechen lernen der Kinder. Nicht mal. Wenn Kinder laufen oder sprechen lernen, ist in manchen Gemeinden tabu. Keine Videoaufnahmen. Keine Hosen, keine Haare schneiden der Frauen, kein Beine rasieren. Kein Tragen von Anzügen, Krawatten im Gottesdienst, Verbot von Bart tragen. Oh, oh, da sind aber einige hier ganz schlecht aufgestellt, ja. Verbot von Bart tragen. Ich darf zu eurer Rehabilitation sagen, im Alten Testament gibt es ein Wort für Älteste, das heißt wörtlich die Bärtigen. Ja, also da sind aber die Bartträger unter uns näher an der Bibel dran, wie die Rasierten, ja. So, das nur nebenbei. Jetzt haben wir das Thema abgeschlossen, hat ein paar Minuten länger gedauert, aber wir bleiben voll im Rahmen heute. Wir haben jetzt gesehen, mein Plädoyer, mein Zeugnis, warum ich kein Arminianer bin. Nachher, nach der Pause machen wir weiter, warum ich kein Calvinist bin.